Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, Daddy, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil darüber, ob wir den ersten Teil killen sollen, Leute. Also wichtige Frage. Und im zweiten Teil haben wir Martin vom Social Media Watch Blog bei uns und wir sprechen mit ihm über KI und Content. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Hallo Paulina.
Hallo.
Wir wollten mal diskutieren, dass wir gerade über den Podcast nachdenken, wie wir ihn verbessern können.
Mhm.
Und auch über den ersten Teil gerade viel nachdenken.
Mhm.
Das ist ja so ein Catch-up, wo die Grundidee war, wir geben einen Einblick in das, was uns gerade bewegt. Das kann mal beruflicher Natur sein, das kann auch privater Natur sein. Einfach Themen, die ab top of mind sind bei uns. Und wir sind uns gerade nicht ganz sicher und vielleicht könnt ihr uns Feedback mal da lassen, ob das für euch richtig mehrwertstiftend ist oder Alternative, ob wir den ersten Teil rausnehmen und direkt nur den zweiten Teil starten und dann uns mehr auf Learnings, Insights und Social Media Know-how fokussieren.
Ja, also ich habe halt schon voll viel Feedback dazu bekommen, aber halt nur von Leuten, die mich kennen, die halt sagen, okay, nee, ist halt voll interessant. Also ich war gestern mit Shoutout an Alisa was trinken und die meinte auch, ja nee, das mit der Verlobung und so, das habe ich im Podcast gehört mit dem Ring und so, voll spannend, nimm das auf gar keinen Fall raus. Aber klar ist die Frage, interessiert das auch Sabrina aus Sindelfingen oder Jörg aus Solingen oder so, ne? Also ich mag den Teil halt total gerne, weil ich finde, der gibt dem Ganzen irgendwie eine persönliche Note, unseren Personal Touch und macht uns irgendwie nahbar. Und du bist ja eher so ein bisschen dagegen. Also weil du bist ja so wirklich, okay, es muss Mehrwert stiften, es muss irgendwie insightful sein. Und klar, wir haben auch schon mal geteilt, dass du im Schwimmbad eine gebrauchte Unterhose von einem fremden Mann angezogen hast. Weiß jetzt nicht, ob das so mehrwertstiftend ist. Aber ja, also wir sind jetzt auf euch angewiesen.
Ja, und also ich glaube im Endeffekt, also so wenn ich aus meinem Strategenkopf da drauf schauen würde, dann dann würde ich mir fragen, also warum machen wir das denn? Also was ist die Zielsetzung von dem Ding? Und wen wollen wir damit erreichen? Und dann zu fragen, ist das denn relevant? Also weißt du, wenn wir sagen, okay, wir wollen die Leute, die uns schon kennen beispielsweise, noch einen tieferen Einblick geben, dann ist das irgendwie gut, finde ich, den ersten Teil. Wenn wir sagen, wir wollen damit jetzt ganz Social Media Deutschland erreichen und unser Ziel ist es, hier die Strategien, die Taktiken, die Techniken, das Handwerk den Leuten beizubringen, wie man State of the Art Social Media praktiziert, dann habe ich eher das Gefühl, dass der erste Teil da nicht so gut reinpasst. So, das ist meine Meinung. Ne?
Ja, lass uns auch mal die Leute entfernen.
Das finde ich super. Ja.
Also schreibt mir oder Pascal auf Instagram, wenn ihr das hört.
Ja.
Oder auf WhatsApp, wenn ihr uns kennt.
Oder auf LinkedIn.
Oder E-Mail.
Alles geht.
Genau, pascal@charlesandcharlotte.com, paulina@charlesandcharlotte.com.
Jetzt ist es öffentlich.
Jetzt ist es öffentlich, ja, komm.
Ja, die kann man sich auch einfach denken.
Genau.
Ist ja,
Schreibt uns. Ersten Teil kicken oder ersten Teil drin lassen. Wir sind angewiesen auf euer Feedback. Danke.
Genau, und vielleicht in dem Zuge auch noch, wir haben jetzt im zweiten Teil auch angefangen, den Gast einzuführen. Das machen wir zum ersten Mal. Da war ich selbstkritisch noch ein bisschen unsicher, muss ich noch besser werden. Lag aber auch an der kurzen Zeit der Vorbereitung. Auch da gerne zu Feedback, ob ihr das gut findet oder ob ihr andere Ideen, Gedanken habt. Das wäre doch wunderbar.
Danke.
Viel Spaß. Unser heutiger Gast beobachtet seit über 13 Jahren, was auf Social Media passiert und erklärt es so, dass man es versteht. Martin ist Gründer des Social Media Watch Blog, einem bezahlten Newsletter, den über 5000 Medienprofis, Journalisten, Journalistinnen und Marketingentscheider und Entscheiderinnen abonniert haben. Vorher war er beim ZDF und beim Spiegel. Heute berät er öffentlich-rechtliche Sender, gibt Workshops und ist einer der schärfsten Beobachter an der Schnittstelle von Social Media, Big Tech und KI. Martin, willkommen bei Social Vita.
Hi, hi. Vielen Dank für das nette Intro.
Na, wir machen das zum ersten Mal. Ist das alles richtig gewesen, was ich dir erzählt habe, oder fehlt etwas?
Na, ob ich der schärfste Beobachter bin, das weiß ich nicht. gibt viele Menschen, die sich sehr, sehr solide mit dem Thema auseinandersetzen. Aber was uns tatsächlich unterscheidet, ist, glaube ich, dass wir das schon extrem lange machen und dementsprechend viele Sachen wirklich sehr, sehr gut einschätzen können und nicht immer direkt zusammenzucken, wenn irgendwas passiert, wo andere sagen, oh mein Gott, was ist denn jetzt schon wieder los?
Ja, das ist richtig gut. Genau diese Stimme brauchen wir. Und deswegen freue ich mich auch auf die nächsten 30 Minuten mit dir.
Ja.
Wir haben ein paar, also ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe ein paar Thesen mitgebracht und ich dachte, wir gehen das mal durch und diskutieren das. Großer Themen also Blog so als Überschrift ist KI, Content, Plattform, wie sich die Spielregeln verändern. Und ich habe in meiner Recherche gefunden, dass du gesagt hast, aufgrund von generativer KI gehen die Produktionskosten für Content gen Null. Das Netz ertrinkt im synthetischen Lärm. Was meinst du damit? Und wenn das stimmt, ist dann Content als Währung tot? Weil lange hieß es ja, Content ist King.
Ja, Content ist King und Queen und das wird bestimmt auch weiterhin erstmal so bleiben. Allerdings vielleicht nicht in der gleichen Art und Weise, wie es bislang der Fall war. Also wenn wir uns mal anschauen, wie die letzten Monate, ein, zwei Jahre sich entwickelt haben, dann ist ja tatsächlich so, wir waren eh schon an einem Punkt angekommen, wo sozusagen normale UserInnen eigentlich kaum noch irgendwie in den regulären Feeds posten. Ne? Die ziehen sich irgendwie zurück in Dark Socials, also keine Ahnung, Messenger und so weiter und sind da unterwegs, um sich mitzuteilen, weil sie keinen Bock mehr hatten, gegen die Algorithmen irgendwie anzukämpfen. Sie hatten keinen Bock, gegen die institutionellen Player irgendwie zu bestehen. Ja, es gibt viel zu viel professionell erstellte Inhalte. Das heißt, da gab es eh schon so einen Rückzug. Und jetzt ist es aber so, dass eben durch generative KI alle in der Lage sind, unendlich viel Content herzustellen. Das heißt also, Content ist im Überfluss vorhanden, die Aufmerksamkeit ist aber nicht mehr geworden. So, das heißt, die Aufmerksamkeit ist immer noch genauso begrenzt wie vorher auch. Sprich, wir als Content-Ersteller, egal ob jetzt auf Agenturseite, die, keine Ahnung, Commercials machen oder eben auf Journalistenseite, die irgendwie Unterhaltung oder Informationen an die Menschen bringen wollen, wir alle befinden uns in einem noch krasseren Wettbewerb um Aufmerksamkeit, weil wir einfach noch mehr Inhalte zugegen sind. Und dementsprechend verschiebt sich gerade das Spiel weg von, wir brauchen irgendwie Inhalte, Inhalte, Inhalte hin zu, naja, wir brauchen eben Zugang zu den Menschen. Dieser Zugang zu den Menschen, der wird wahrscheinlich eher über Dinge passieren, die eine Maschine nicht kann, nämlich eben über Zuhören, über Austausch, über eine Form von, ich gebe dir das Gefühl von Zugehörigkeit, eher über Brücken bauen, als sozusagen noch mehr Bühnen bauen, auf denen irgendwelche Dinge stattfinden.
Okay, das heißt also, wenn ich so die These richtig verstehe, mehr Content, aber Aufmerksamkeit bleibt gleich, das heißt härterer Wettkampf. Und du sagst jetzt über Beziehungen, über das Menschliche entsteht dann der Zugang, dass die Audience einen versteht, einen wahrnimmt. Was ist das? Was heißt das genau? Also wie schaffe ich das jetzt als Medium, als Marke oder als Nachrichtensender?
Ja, also genau, mein Background ist im Journalismus, dementsprechend schaue ich auch in allererster Linie immer durch die Brille eines Journalisten auf dieses Thema. Was wir im Journalismus lange, lange Zeit gut gemacht haben, ist sozusagen wertvolle Inhalte bereitzustellen und zu sagen, naja, ne, wir haben ja wirklich, keine Ahnung, hier eine tolle Reportage, wir haben hier Nachrichten, die bekommst du sonst nirgendwo anders. KI verändert dieses Game aber A, in der Art und Weise sozusagen, wie diese Inhalte hergestellt werden, B, aber auch in der Art und Weise, wie diese Inhalte abgerufen werden. Das heißt also, wenn ich jetzt in einem Chatbot nach irgendetwas frage und dort eine Antwort frei Haus bekomme, dann gehe ich, und das zeigen die aktuellen Studien auch, in aller Regel nicht mehr zu dem Angebot, was diese Information eigentlich bereitgestellt hat. Das heißt, dort können keine Abos verkauft werden, dort können keine Anzeige geschaltet werden, etc. Das heißt also, ich muss natürlich weiterhin irgendwie gucken, dass ich diese sozusagen Informationen bereitstelle, aber mit meiner Community auf eine andere Art und Weise interagiere. Das heißt also, ich muss in den Austausch treten, ich muss vor allem die Community nicht sozusagen als Abfallprodukt wahrnehmen, wie das der Journalismus lange Zeit an vielen Stellen getan hat, ja, so nach dem Motto, naja, dann gibt's da die Kommentarspalte oder dann gibt's irgendwie die Facebook-Seite, da können die Leute irgendwie, keine Ahnung, irgendwas hinschreiben und da gibt's sehr, sehr gute Community-Manager, die dort eben dann aufräumen und die dort irgendwie, keine Ahnung, weiterführende Informationen an die Hand stellen, aber es findet dort ja kein echter Austausch statt. Es findet dort zum Beispiel schon alleine gar kein Austausch statt mit den Leuten, die Beiträge hergestellt haben. Also nehmen wir eine Reportage, die ihr irgendwo seht und sagt, ja, okay, das war eine geile Sendung und dann wird die irgendwie gepostet auf Facebook und dort kann ich aber natürlich nicht mit dem Autor, mit der Autorin danach irgendwie darüber diskutieren, sondern ich treffe dann dort eben auf irgendwelche Community-Manager, die einen ehrenwerten Job machen. Aber ich glaube, künftig muss der Anspruch sein und da kann sich eben der Journalismus eine ganze Menge abschauen aus der Creator-Economy, eben von Influencern und von Leuten, die auf YouTube sehr aktiv sind, eben ganz anders mit der Community dann in Interaktion treten und in Austausch, in Dialog treten und wirklich, naja, auf Augenhöhe sozusagen mit den Menschen dort sprechen. Und das werden auch Marken künftig wahrscheinlich viel, viel stärker machen müssen. Das heißt also, dieses Ganze, was jahrelang belächelt wurde, die Influencer-Creator-Szene, also aus meiner journalistischen Sicht, so nach dem Motto, ja, ne, lass die mal machen. So dieses, hallo meine Lieben, ich habe euch heute irgendetwas mitgebracht. So, das klingt sozusagen so platt, aber das ist genau dieser Ansatz, nämlich die Leute ein Stück weit mit sich ins Boot zu holen, mit zu sagen, Mensch, du bist ein Teil von mir, ich habe das für dich gemacht, so, also dieses, die, ist eine ganz andere Form des Dialogs, eine ganz andere Form des Austauschs, als das, was Medien lange, lange Jahre gemacht haben, weil sie gedacht haben, naja, wir sind die Gatekeeper, wir haben die Infos, wir haben die guten Stories, kommt zu uns, bezahlt uns dafür und gut ist. So, das heißt also, ne, diese Vertretermentalität, die zwischendurch schon eingezogen ist, von wir müssen in die sozialen Medien, um dort unsere Inhalte zu lancieren, die muss jetzt noch weitergehen hin zu einer Community-Building-Infrastruktur, wie auch immer, wo man eben wirklich dann es schafft, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, in Dialog zu kommen. Weil, ganz wichtig, in sozialen Medien, ne, das kennt ihr selber aus der tagtäglichen Arbeit, die Leute folgen ja keinen Marken, sondern sie folgen ja Personen. So, sie finden irgendwie spannend, was Person XY gemacht hat. Deswegen ist die Creators Economy so groß geworden. So, und da muss eben Journalismus ganz, ganz klar auch hinkommen, dass man eben viel, viel stärker mit seinem Gesicht irgendwo präsent ist und in den Austausch tritt.
Und wie soll das aussehen, wenn es bald nur noch KI-Influencer auch gibt und wir das nicht mehr auseinanderhalten können?
Nur noch KI-Influencer, ja. Ja, klar, das ist ein Thema, ne? Ich habe vor 3-4 Jahren schon immer über die, wie spricht man die aus? Le Marc da, die.
Malika oder so.
Genau.
Ich hatte die
in Seminaren vorgestellt und die Leute haben sich kringelig gelacht, dass dort dann Fans sich, keine Ahnung, auf ihrer Instagram-Seite immer echauffiert haben. Ja, wie konntest du denn mit dem und dem Schluss machen? Der war doch so nett und so, ne? Also diese ganze Story immer komplett gefressen haben, die da dort dann dargestellt wurde. Und ich glaube, davon werden wir noch sehr viel mehr sehen. Ich glaube, das wird auch teilweise ethische Grenzen überschreiten, die, also, ne, wir im Journalismus so, da, wo wir da nicht mitgehen können, weil wir sagen, naja, das passt nicht zu dem Handwerkskoffer, den wir mit dabei haben. Aber dem Publikum gefällt es, ne? Wir hatten ja jetzt schon teilweise solche KI-generierten Videos, wo dann irgendwelche verstorbenen Persönlichkeiten davon berichtet haben, wie sie umgebracht wurden. Die Leute haben sich das auf TikTok reingezogen ohne Ende. Wurden nicht die Hinterbliebenen gefragt, es waren die Persönlichkeitsrechte wurden verletzt, es war ethisch maximal über alles, was man sich vorstellen konnte, hinaus. Aber solche Videos werden trotzdem geguckt und das ist die Medienrealität, in der wir uns bewegen. Und da müssen wir natürlich dann schauen, naja, was haben wir denn so? Und wir haben eben an ganz vielen Stellen die Möglichkeit, Dinge wie zum Beispiel, ne, Nähe und Empathie zum Ausdruck zu bringen, was eine Maschine nicht kann, was ein Influencer nicht kann, was auch nicht, also ein KI-Influencer nicht kann, was auch nicht an allen Stellen abgefragt wird. Aber die Welt ist ja nicht schwarz-weiß und wir werden sicherlich nicht nur einer Horde von KI-Influencern hinterherrennen, sondern eben das ganz natürliche menschliche Bedürfnis weiterhin haben, uns irgendwo zugehörig zu fühlen, mit jemandem in Austausch zu gehen, mit jemandem in Dialog zu gehen. Und das werden Menschen sein, weil wir haben jetzt auch diese ersten Experimente bei Meta gesehen, wo sie solche KI-generierten Avatare da zum Besten gebracht haben, in Messengern, wo du dann irgendwie dich mit denen austauschen konntest. Das ist sehr gefloppt, hoch 10. So. Die Leute haben da keinen Bock drauf. So. Die wollen nicht noch mehr Synthetik in ihrem Leben. So. Die wollen ein Gegenüber, das irgendwie atmet und Fehler macht und auch mal irgendwie einen schlechten Tag hat. Und nur dadurch fühlt man sich ja selber gespiegelt in dem, wer man ist und in seinem menschlichen Bedürfnis dann irgendwie auch abgeholt.
Okay, also das heißt, ich versuche das mal so zusammenzufassen. Das heißt ganz konkret, es gibt mehr AI-Content draußen, es gibt mehr AI-Slop. Und Marken, gute Medienmarken und auch, ne, kommerzielle Marken als Gegenbewegung setzen wieder oder sollten wieder auf Menschen setzen, auf echte Gesichter setzen. Das heißt, auch eine Frage an dich, ein Creator, Creatorin-Squad, Inhouse-Leute, die dann eine Beziehung aufbauen, wirklich über Dialog und nicht nur im Video, sondern auch in den Kommentarspalten, mit den Leuten schreiben, mit den Leuten diskutieren. So, das ist so die, sag mal, ganz konkrete Maßnahmen abgeleitet von deiner strategischen Einordnung, oder?
Vermutlich ja. Also auf jeden Fall nicht noch mehr outsourcen an Maschinen. Und ich glaube, was ganz wesentlich ist, auch in der sozusagen in der Art und Weise, wie sich Menschen durchs Netz bewegen, also Informationen, die sind da, so, die gibt es. So, da ist es sozusagen nochmal eine andere Frage, wie sich dieses ganze Feld der Informationsbereitstellung künftig noch finanzieren lässt, ne? Weil dieses Beispiel, keine Ahnung, Chatbot, ich rufe eine Information ab, die ist dann da, aber wurde ja gar nicht von der KI bezahlt, so, weil die wurde dann einfach abgegriffen, kennt diese ganzen Themen, die Milliarden an Büchern, die da von den Chatbots sich einverleibt wurden und die ganzen Verlage in der Nachrichtenwelt sind ja gerade in gerichtlichen Auseinandersetzungen eben mit OpenAI und Anthropic und so weiter, weil die einfach ohne zu fragen ihre Informationen ne, genutzt haben, um ihre LMMs und so weiter zu trainieren. Das heißt, da ist das eh nochmal eine andere Frage, wie diese ganze Informationsbereitstellung finanziert werden soll. Aber wichtig ist ja vor allem auch, es geht den Leuten dabei nicht nur um Informationen, sondern es geht den Leuten ja um eine Art von Transformation, also voranzukommen. Sie wollen irgendetwas erreichen, sie wollen irgendwo Teil von sein, sie wollen in ihrem persönlichen Leben ein Problem lösen, eine Herausforderung lösen, irgendwo advancen sozusagen. Und da eben dann eine Möglichkeit, den Menschen in die Hand zu geben, zu sagen, ich begleite dich auf dieser Reise, ich stand schon mal vor dem ähnlichen Problem und so weiter. Also all diese Dinge, die man ansonsten aus dem normalen Umfeld von seinen Freunden, Bekannten, Verwandten erwarten würde, das lohnt sich, glaube ich, da sehr viel stärker reinzugehen und da sehr viel stärker eben in diese Richtung zu investieren und nicht nur auf, hier ist, keine Ahnung, noch irgendwas Lustiges zum Gucken und bitteschön.
Ja, check. Und sag mal, in dem Zuge Thema Communities und auch Close Communities und Journalismus, wie ist dein Blick gerade auf Substack? Ich weiß nicht, wie tief du da drin bist, aber aus meiner Wahrnehmung, also ich habe zum Beispiel auch 2, 3 Substacks abonniert, wo ich auch für bezahle und auch gerne für bezahle. Das sind teilweise, also Taylor Lawrence ist ja, glaube ich, eine sehr bekannte amerikanische Journalistin, die sich mit Social Media, mit Tech auch sehr kritisch auseinandersetzt. Beispielsweise ist eine von den Personen, die ich unterstütze, und ich habe das Gefühl, dass es gerade größer wird. Und es ist ja auch so eine Art soziales Netzwerk. Du hast ja auch ein Feed da drin. Ich sehe auch Beiträge dann von Leuten, aber ich mache es primär halt für die Long Reds. Wie guckst du darauf? Ist das eine Entwicklung, die du sagst, die ist spannend für Medien, Journalisten und vielleicht auch für Marken?
Absolut. Also Substack hat sich natürlich über die letzten Jahre immer kontinuierlich weiterentwickelt von eigentlich eingangs einer Plattform, die es Menschen leicht gemacht hat, Newsletter zu verschicken und dafür Geld zu verlangen. Mhm. Das ist das, womit sie mal gestartet sind. Heute sind sie eigentlich eine Full-Social-Media-Plattform, muss man sagen. Ne? Sie bieten ein Video an, sie bieten Live-Video an, sie bieten ein Podcast-Embedding an, sie bieten die Möglichkeit an, dort selber Posts zu schreiben und sie haben einen eigenen Feed. Viele Features gibt es überhaupt nur, wenn man die App runterlädt und dann sozusagen auch sich selber dort einen Account holt. Also die haben diese eigentliche Idee von, naja, es gibt irgendwie ein Bedürfnis nach ausgeruhter Information, die kann über Newsletter bereitgestellt werden, immer weiter gesponnen in, jetzt sind wir eigentlich auch ein, keine Ahnung, Social-Media-Angebot. Ich bin selber, also ich lese auch natürlich viele Substack-Newsletter, gar keine Frage. Ich bin selber mit der Plattform etwas über Kreuz, weil die Besitzer und Gründer der Plattform sich weigern, rechtsextreme Stimmen von der Plattform zu verbannen, sondern sie lassen gerade im amerikanischen Raum viele rechtsextreme Stimmen dort auf der Plattform weiter bestehen. Sie machen es diesen Menschen und Angeboten auch möglich, über Substack Geld zu verdienen, worüber sie dann natürlich indirekt wieder mitverdienen. Das läuft in den USA natürlich alles unter diesem wahnsinnigen, riesigen Free Speech, wo man immer sagt, naja, das muss man alles aushalten. Ich finde, wir stehen dort in Deutschland und Europa an anderer Stelle und das aus gutem Grund und halten eben nicht so viel aus wie die Amerikaner und ich mag mich auch nicht permanent dahinter verstecken und damit einhergeht eben dann eine Frage nach Moderation. Also wenn du so eine Social-Media-Plattform bist wie Substack, dann musst du eben auch in Moderation, in Content-Moderation investieren, damit das nicht zu so einem Tollhaus wird, wo jeder einfach nur noch sagen kann, was er will und es ist gar keine Rechtsgrundlagen mehr berücksichtigt werden. Und das ist bei Substack eben schwierig so. Und da sind sie sehr, 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 sehr gut da drin, das immer wieder sozusagen auszublenden und dann großen Bogen um das Thema zu machen. Und bislang gibt ihnen das Venture-Kapital, was sie einsammeln, recht, weil es sozusagen, ne, follow the money so und das Geld, was in Substack fließt, das ist noch reichlich. Aber ich selber mag die Plattform als solches nicht, aber die größer liegende Idee dahinter, eben zu sagen, naja, wir gehen jetzt raus aus Social-Media-Plattformen und versuchen zum Beispiel über Newsletter Menschen zu erreichen. Also, aber dann zu einem ganz spezifischen Thema. Und das ist ja eben das Ding bei Substack, ne? Das sind ja in aller Regel keine General-Interest-Angebote, sondern es sind ja sehr, sehr spezifische Themen, die dann dort verhandelt werden. Keine Ahnung, Taylor Lawrence hast du angesprochen, die macht was zu Tech. Aber nicht nur zu Tech, sondern in allererster Linie zu Social Media auch. So. Und nicht nur da zu Social Media, sondern wenn du Taylor Lawrence folgst, dann weißt du auch, sie ist eigentlich eine, die total pro Social Media ist und sagt, das ist eigentlich das Beste, was der Welt passieren konnte. Ja, klar gibt es hier und da Probleme, aber erstmal ist das sozusagen das Beste, was uns passieren konnte. Und auch in dieser ganzen Debatte ist Social Media schlecht für Jugendliche. Da ist Taylor Lawrence die Erste, die sagt, jetzt lass mal die Jugendliche in Ruhe, so, the kids are alright, so, die kriegen das schon hin und da gibt es keine Probleme, so. Also jetzt etwas überspitzt gesagt, aber das heißt, du weißt, wenn du Taylor Lawrence abonnierst, sehr genau, was du bekommst. Und das ist sozusagen auch die Idee bei Substack oder bei auch, keine Ahnung, bei Ghost oder bei Beehive und bei diesen ganzen anderen Angeboten. Das heißt, du folgst bestimmten Leuten für ein bestimmtes Thema und kriegst, weißt aber auch, welche Meinung du sozusagen serviert bekommst. Und das entspricht natürlich eher dieser Logik, wie wir sie bei Creatorn auf YouTube und so weiter haben, wo auch sozusagen ein Publikum weiß, okay, der steht dafür, die steht dafür. Und ne, das ist anders, als wenn du eine Tageszeitung kaufst, wo du ein Potpourri an Ideen und Meinungen bekommst. Vielleicht so eine bisschen Tendenz in der politischen Ausrichtung, aber prinzipiell ja erstmal sozusagen eine Annäherung an eine Wahrheit, an eine Objektivität verpflichtet. So, und das hast du eben auf diesen Plattformen nicht. Und das ist etwas, was viele begeistert und vielen auch in ihrem Alltag hilft, um Orientierung zu bekommen in diesem Informationswahnsinn. Und von daher, klar, das ist etwas, wo wir noch in den Medien, was wir in den Medien noch sehr viel stärker sehen werden, was aber auch für Marken zunehmend interessant wird, sich dann in einem Umfeld ebenfalls zu bewegen. Also Billie Eilish und so hat jetzt, glaube ich, auch einen Substack und so, ne? Also die wissen natürlich auch, ne? Wir sind jetzt irgendwie darauf angewiesen, über ihre Leute zu erreichen und mit der permanenten Umstellung auf Insta und so weiter, das ist halt schwierig, weil diese TikTok-isierung, die hat, glaube ich, haben alle jetzt mitbekommen und allen ist klar, okay, der Feed als solches oder beziehungsweise das ganze soziale Konstrukt spielt nicht mehr ganz so eine große Rolle, sondern eigentlich ist bei jedem einzelnen Stück Inhalt geht's wieder von null los und ist immer die Frage, ja gut, erreiche ich damit jetzt Leute oder nicht? Das Social Graph ist nicht mehr so relevant und dementsprechend ist natürlich sowas wie ein E-Mail-Newsletter für Leute interessant, weil sie wissen, okay, da muss ich keine Algorithmen game, sondern da kann ich dann eben direkt beim Publikum landen und davon ausgehen, dass meine Inhalte auch gesehen werden.
Mhm. Es ist nämlich ein ganz interessanter, also ich merke es an mir selber, eine ganz interessante Gesundheit, Pauline, falls man es gehört hat, eine ganz interessante Entwicklung, weil, also Social ist ja, also, du sagst jetzt gerade Contact Graph, Entertainment-Plattform, ist ja so ein Lean-Back-Medium. Also ich hole das dann abends nach einem stressigen Tag raus, bin auf TikTok, Instagram, swipe da ein bisschen durch, guck mir ein paar dumme Videos an, ein bisschen Lauf-Content, so. Ich kann ja nicht steuern, was da passiert, ich lasse mich berieseln. Und dann habe ich diesen Nutzungsmoment, wo ich sage, okay, ich möchte mich jetzt proaktiv über etwas informieren. Ich möchte mich jetzt über eine neue Entwicklung in Tech, Social, weltpolitisches Geschehen involvieren. Und ja, auf der einen Seite nutze ich dann immer noch, also die Zeit beispielsweise oder einfach ganz normale Tageszeitungen. Und auf der anderen Seite gehe ich dann aber in diese Communities rein. Also beispielsweise auf Substack, weil ich weiß, da gibt es die Inhalte und die will ich proaktiv mir einfordern und dann ist das für mich auch eine Fokuszeit. Das ist etwas, was ich sehr stark spüre und Frage an dich wäre, siehst du da, weil du ja auch gerade diese Entwicklung weg von rein Inhalt hin auf Beziehungsebene prognostiziert hast, gibt es noch andere Plattformen oder Tools neben Newsletter und Substack, wo du sagst, da siehst du gerade Potenzial, die wachsen, die werden größer, sei es ein Discord, sei es ein WhatsApp, sei es ein Reddit, also irgendwas oder irgendwas ganz anderes, was gerade komplett durch die Decke geht?
Ja. Genau, also die benannten Plattformen von dir sind auf jeden Fall spannend. Das ist auch etwas, was Medienschaffende sich zunehmend anschauen und draufschaffen und einzelne Projekte lancieren. Also auch im Öffentlich-Rechtlichen passiert da gerade eine ganze Menge. Es ist aber immer eine Frage auch von der Man- oder Woman-Power, die man investieren kann, weil je nischiger es wird und je spezifischer, desto weniger Outcome hast am Ende. Das heißt, also, ne, die Zielgruppe wird ja immer kleiner. Mhm. Das heißt, um dann sozusagen auf die gleiche Art und Weise Menschen zu erreichen, brauchst du dann nicht nur einen von so einer kleinen spezifischen Geschichte, sondern halt dann 100. So. Und das heißt aber, da kannst du nicht dann 100 mal einen Mitarbeiter nehmen, sondern du hättest dann ja auch trotzdem 100 mal 5 Mitarbeiter. Das heißt also, du kannst eigentlich an der Stelle gar nicht gut skalieren. So, das heißt also, es ist im Medienbereich momentan eher so, dass man schaut, okay, es gibt dann keine Ahnung, zu dem und dem Thema machen wir jetzt mal so einen Piloten, aber es gibt eigentlich noch keine richtig gute Idee, wie man das sozusagen skaliert bekommt. So, und da sind eben dann die Creator, die sehr, sehr, sehr schlank aufgestellt sind, die, keine Ahnung, teilweise dann irgendwie 27 verschiedene Tools benutzen und alles gleichzeitig jonglieren und bis zum Burnout arbeiten, die sind an der Stelle sozusagen besser aufgestellt erstmal, weil sie dann eben diese spezielle, spezifische Zielgruppe bedienen können. Wie lange das dann durchzuhalten, das ist eine andere Frage. Aber das ist erstmal an sich ein Problem sozusagen, dass du eben diesen spezifischen Zielgruppen dann nicht so gut skalieren kannst. Und dann ist es aber so, dass du jetzt viele, viele Tools an die Hand bekommst. Ich weiß nicht, kennt ihr Circle zum Beispiel? Habt ihr damit schon mal gearbeitet? Hast so eine Plattform, das ist eigentlich wie so ein Hybrid aus Slack und Discord, die es Creatern ermöglicht, auch Communities aufzubauen. Discord ist ja oft so ein bisschen so techie, also wenn du das aufmachst, dann denkst du, ja gut, klar, ist halt irgendwie, weiß nicht, also ich in den Medienprojekten, in denen ich da bislang involviert war, wo Discords aufgesetzt worden war, dann immer das Feedback, ja okay, ist auch ganz schön nerdig, also das ist einfach, das fühlt sich nicht so richtig an. Und Circle schlägt da sozusagen den Bogen hin zu etwas eleganteren Plattformen, etwas allgemein zugänglicheren Plattformen und bietet die Möglichkeit, dann Channels aufzusetzen zu bestimmten Themen, dann eben mit der Community da zu sprechen. Es bietet aber auch die Möglichkeit, dann irgendwie live zu gehen. Es bietet die Möglichkeit, da irgendwelche Seminare und Kurse und so weiter aufzusetzen, die du dann wieder gegen Geld verkaufen kannst. Also solche Sachen wie Circle werden, glaube ich, künftig noch viel, viel stärker zum Greifen kommen und viel mehr Leute für viel mehr Leute sozusagen ein Ort sein, wo man dann in Austausch geht mit anderen, ja.
Cool.
Ich hänge immer noch bei dieser Influencer- bzw. Creator-Analogie. Weil du ja gerade gesagt hast, okay, es geht wieder mehr in Richtung Beziehung, Persönlichkeit, das verstehe ich auch alles. Ich habe halt teilweise das Gefühl, wenn ich jetzt schon so doomscrolle, ne, und mich nicht richtig fokussiere und mir läuft so ein KI-Influencer übers Handy, ich sehe es halt nicht mehr. Also klar, wenn du jetzt ganz genau hinguckst, safe, ne? Auch gerade wir sind darauf getrainiert, wir arbeiten in der Branche. Aber glaubst du wirklich, dass in so in 5 Jahren, dass man das noch auseinanderhalten kann? Oder wie würde man es auseinanderhalten? Weißt du, was ich meine? Ob das jetzt irgendein KI-Influencer ist oder ob das ein echter Journalist ist, der mir über seine Inhalte berichtet. Und jetzt mal ketzerisch gesagt, es wäre ja smarter, eine KI zu haben, weil die macht immer Überstunden, ist immer
skaliert
available.
Skaliert besser.
Genau, ja.
Ist nicht krank, ja.
Kann ich kündigen.
Ja, ja. Okay, also gehe ich mit, wird immer schwieriger, aber dann reden wir auch über ein Szenario, wo dein Anspruch ist, ich gucke mir was für 2,5 Sekunden an, finde ich gut, finde ich nicht gut, wisch weiter. Oder meinst du, wenn du dann eine Stunde in einen Podcast einsteigen würdest mit diesem KI-Influencer, würdest du auch nicht merken, dass es ein KI-Influencer ist?
Ich glaube nicht, dass du das in 5 Jahren noch merkst.
Und dann stehen wir vor der Herausforderung, wie wir dagegen ankommen? Oder, also ich habe deine Frage, glaube ich, noch nicht ganz verstanden.
Genau, nee, also die Frage, du hattest ja gesagt, hey, als Marke oder als Medienhaus würde ich jetzt, deine Empfehlung wäre jetzt zu sagen, hey, denkt wie CreatorInnen, ne? Setzt echte Leute vor die Kamera, lasst die Beziehung aufbauen. Und jetzt habe ich so ein bisschen die dystopische Frage gestellt, ja gut, aber bringt das dann in 5 Jahren noch was, wenn du echten Menschen und KI-Influencer gar nicht mehr auseinanderhalten kannst?
Ja, genau, also erstens würde deine Annahme ja voraussetzen, dass auch politisch dort gar nichts passiert und auch eine sehr dystopische Annahme, bei der ich jetzt so nicht mitgehe, sondern es gibt ja schon Bemühungen seitens der Politik zu sagen, okay, wie können wir denn diesen ganzen KI-Slop einfangen? Und da gibt es entweder die Idee, dass alles, und das passiert auf den Plattformen ja auch schon zum Teil, also wird schon zum Teil umgesetzt, dass alles, was KI generiert ist, auch entsprechend gelabelt werden muss. So, das heißt also, du siehst auf einen Schlag, okay, das ist jetzt irgendwie ein KI-Angebot. Oder aber, und das ist für mich fast die spannendere Variante, das andersrum zu denken und zu sagen, okay, alles, was von einem Menschen gemacht ist, kriegt so eine Art, na, wie wir es aus der Lebensmittelabteilung kennen, kriegst du eine Art Bio-Label. So, und ist dann dementsprechend Bio-Content. Und dann kannst du dir eben überlegen, okay, will ich jetzt Fastfood, das irgendwie synthetisch hergestellt ist, und ist das in Ordnung für mich? Reicht mir das? Oder möchte ich eigentlich vielleicht ein bisschen etwas mit höherem Nährwert und besseren Arbeitsbedingungen produziert? Und dann wähle ich sozusagen die Bio-Variante. Und ich glaube nicht, dass wir uns komplett blind in so einer Gemengelage befinden, wo wir als UserInnen das nicht unterscheiden können, sondern ich glaube, wir werden eher in eine Situation reinkommen, wo wir uns dann bewusst für das eine oder das andere entscheiden. Und da hat die Vergangenheit gezeigt, wenn wir uns überlegen, diese ganzen, keine Ahnung, vor 6, 7 Jahren waren noch Clickbait-Angebote im Internet ziemlich groß, die haben unendlich viel Kohle verdient, so, weil den Leuten gefällt es, so, die haben Bock darauf, so, die wollen sich berieseln lassen, denen reicht es oft als Angebot. Die, ich habe im Journalismus immer wieder Diskussionen darüber, naja, ich weiß, klar, ihr habt dann, du hast, Pascal, du hast gerade gesagt, du liest die Zeit, wie schön. Aber das sind ja die allerwenigsten, die das noch machen. Die Abo gehen immer weiter zurück an den allermeisten Stellen. Es wird immer weniger für Journalismus bezahlt. Warum? Nicht nur wegen dieses KI-Wahnsinns, sondern alleine schon, wenn ich auf web.de gehe und meine Mails checke, dann habe ich ja auch schon alle Nachrichten so. Naja, warum soll ich denn dann die Tagesschau gucken? Warum soll ich denn dann für die Zeit noch bezahlen? So, da, ne, diese Informationen sind ja alle da. So, das heißt, auch da gab es schon, oder gibt es an ganz vielen Stellen schon die bewusste Entscheidung, ey, das reicht. So, ich brauch nicht mehr. Und so kann ich mir das gut vorstellen, was du sagst, dass eben auch ganz, ganz viele für sich die Entscheidung treffen, das ist völlig cool mit dem KI-Influencer. So, der ist immer da, sieht immer fresh aus. So, heult nie rum. Den gucke ich mir an, den finde ich witzig. Und die Plattformen werden sich auch weiterentwickeln. Und auch da ist natürlich dann die Lesart, naja, dann ist es doch, wäre es doch eigentlich total super, wenn ich eben dann nicht nur einen KI-Influencer anbiete, der irgendwie das, keine Ahnung, jetzt da besonders groß ist, sondern eigentlich so in der Logik jemanden hyperpersonalisiert auf eben genau die Bedürfnisse von, keine Ahnung, jetzt mir, aus meiner Perspektive gesprochen, Martin, ein KI-Influencer, der zu dem und dem Thema Bericht erstattet, der, keine Ahnung, sieht so und so aus, weil das irgendwie auf meine Präferenzen abgestimmt ist, der hat die und die Hobbys, weil das auf meine Präferenzen, weil das irgendwo matcht mit mir, so, und das in diese Richtung werden wir uns ja bewegen, so, aber trotzdem kann ich ja dann noch sagen, naja, jetzt ziehe ich mir hier, keine Ahnung, den rein, weil das finde ich irgendwie, das hat was. Oder ich kann aber auch sagen, naja, aber ich finde, die ist eigentlich schon auch ziemlich gut, was die Taz macht und möchte dafür auch bezahlen und werde mir auch weiterhin anschauen, was die Reporter sagen. Und ich fühle das, was du beschreibst, kann das an vielen Stellen auch jetzt schon sehen, dass eben die Entscheidung getroffen wurde, das reicht mir oder das finde ich gut und da mache ich mir keine Platte. Aber genauso wie beim Essen ist dann die Frage, tut es mir denn gut, wenn ich sozusagen immer nur den synthetischen Fraß reinschaufel oder möchte ich vielleicht doch auch ab und zu mal auf den Wochenmarkt und brauche das richtig gute Biogemüse?
Ich glaube, es ist ultra, also ich würde total gerne jetzt so 2 Jahre nach vorne springen, kurz checken, was abgeht, und dann nochmal zurückkommen auf den Podcast. Also eine ultra spannende Diskussion. Wir haben bei uns intern ganz oft diese Uhr-Analogie. Also wenn man sich jetzt mal den Uhrenmarkt anschaut, also mittlerweile kommen ja gefühlt alle Uhren, sind in der Fabrik industriell hergestellt und die meisten Uhren sind erschwinglich, Massenmarkt. Wenn man sich mal anschaut, wo Uhren waren, so, dann ist es eigentlich eine krasse Handwerkskunst. Und es gibt ja auch immer noch Uhren, die mit der Hand gefertigt werden. Das ist ein krasser Luxus-Premium-Segment. Das ist auch wieder ein Statussymbol, auch ein Statement. Und ich finde so diese Analogie ganz hilfreich, weil ich habe das Gefühl, so wird sich auch diese Content-Welle in Zukunft entwickeln. Ich glaube, aus Effizienzgründen werden ganz, ganz viele Produktionen oder auch Shootings werden stark mit KI umgesetzt, hybrid mindestens. Es wird aber immer noch, wie du gerade sagst, die bewusste Entscheidung geben, ich möchte jetzt menschlichen Content, ich möchte jetzt das Bio-Label oder ich als Marke oder als Medienhaus möchte ganz bewusst jetzt in diesem Zug, in dieser Strategie, in diesem Moment, in diesem Use Case auf menschlichen Content setzen. Ne? Und ich glaube, es wird beides irgendwie geben, aber diese Differenzierung wird halt unterschiedliche Leute ansprechen oder halt eben unterschiedliche Nutzungsmomente haben.
Ich glaube, es ist nur ganz wesentlich, dass an vielen Stellen dieses Bewusstsein jetzt auch entsteht, dass wir genau an so einem Punkt stehen. In der Medienbranche ist es so, da sind gerade im angelsächsischen Bereich viele aufgewacht und haben festgestellt, okay, das Businessmodell, was wir aktuell haben, was irgendwie auf Reichweite optimiert ist, was irgendwie auf Google-Traffic optimiert ist und so weiter, das können wir haken so, das wird uns nicht mehr tragen, das wird künftig keinen Bestand mehr haben, dementsprechend braucht es jetzt was Neues. So. Und wie das dann aussieht, das ist an vielen Stellen noch nicht völlig klar, aber es gibt sozusagen dieses Erwachen. Und wenn ich mir die Diskussion mit den Öffentlich-Rechtlichen, mit denen ich viel zu tun habe, anschaue, dann gibt es da auch schon dieses Bewusstsein, aber es ist eben wirklich noch nicht ausgemacht, wo jetzt künftig dann die Reise hingehen kann. Und da ist natürlich auch unsere eigene Mediennutzung, spielt da auch eine Rolle, weil wenn wir sagen, naja, keine Ahnung, wir machen es, die Mediennutzung ist genauso wie die letzten Jahre auch, dass wir uns wirklich, dass wir diesen Plattformen so viel Aufmerksamkeit schenken, ja, weil es ist ja auch immer so, es ist ja nicht Gott gegeben oder so, oder wem auch immer man glauben mag, sondern es ist ja einfach eine freie Wahl, dieses Handy zur Hand zu nehmen, dort dann irgendwie sich berieseln zu lassen und das anzuschauen, und nur mit unserer Aufmerksamkeit geben wir den Plattformen überhaupt diese Macht, so, also, ne, auch das mal als Reflexionsebene. es ist basiert alles komplett auf Vertrauen. So, du hast kein Auditing in dem Sinne, dass ein YouTube-Video darauf geprüft wird, hatte das wirklich 7,253 Millionen Aufrufe. So, sondern YouTube gibt dir diese Zahlen an die Hand. Und natürlich hast du dann die Möglichkeit, über verschiedene Tools, also rechts und links zu schauen, okay, passt das von der Größenordnung? Aber am Ende sind wir sozusagen, also haben wir uns als Gesellschaft auch verständigt, diesen Plattformen diese Macht zu geben, indem wir sagen, wir glauben eurer Währung, die ihr uns an die Hand gebt. So, wir glauben an die Systeme, die ihr für uns bereitstellt. Und dann gibt es alle paar Jahre, ich weiß nicht, bei Facebook erinnere ich das sehr gut, als sie das erste Mal dieses Pivot to Video unternommen hatten, wo sie gesagt haben, na, jetzt aber Video ganz, ganz wichtig und bitte alle Newsrooms dieser Welt und Marken und überhaupt Agenturen, Video-Content ist das Einzige, was noch zählt, ist auch das Einzige, was wir noch ausspielen. Und dann mussten sie so nach ein, zwei Jahren, als dann Gerichtsunterlagen bekannt wurden, zurückrudern und sagen, ja stimmt, die Metriken, die wir da rausgegeben haben, die waren völlig overblown. Und so, das stimmte so gar nicht. Das war viel zu krass. Die Videos wurden gar nicht so oft angezeigt. So, das heißt, also, da gibt es immer hier und da mal die Möglichkeit, unter die Motorhaube zu schauen und also diese Zahlen irgendwie dingfest zu machen. Aber am Ende haben wir uns als Gesellschaft, ne, alle davon, also auch ich mit meinem kleinen Newsletter, ihr mit der Agentur und alle, die sozusagen in diesem Game irgendwie mit drin sind, haben sich darauf verständigt, ja, diese Metriken sind valide und die stimmen und wir als Gesellschaft tragen dazu bei, dass sozusagen da immer mehr, dass diese Plattformen immer mehr Macht bekommen. So, man könnte ja auch andere Wege gehen und sagen, naja, das mache ich zwar vielleicht beruflich, aber warum soll ich denn in meiner Freizeit sozusagen diese Plattform auch immer noch weiter füttern? So, aber ne, also das sind alles so bewusste Entscheidungen und es ist nichts irgendwie, was, keine Ahnung, es ist kein Naturgesetz, sondern wir als Gesellschaft formen diese Plattform mit und können rumlamentieren und sagen, oh ja, ist aber alles schwierig und die haben irgendwie zu viel Macht. Aber am Ende des Tages sind es wir, die diese Geräte immer wieder in die Hand nehmen und draufschauen und dort Zeit verbringen und ihnen sozusagen diese Bedeutung damit beimessen.
Ja, das stimmt. Es ist total richtig, das ist eine freie Wahl und das zu reflektieren ist ein ultra wichtiger Punkt. Ich gucke mal ein bisschen in Paulinas Richtung. Hast du noch Fragen, Themen, Gedanken? Martin, hast du noch etwas, wo du sagen willst, okay, das ist ganz wichtig, das möchtest du unbedingt noch loswerden?
Ich glaube, ich finde das schon spannend, was Paulina gesagt hat mit dem KI-Influencer und der Frage, für welche Inhalte bin ich denn eigentlich bereit, Zeit, meine Aufmerksamkeit aufzubringen oder aber vielleicht auch Geld zu bezahlen. Und wir kommen, glaube ich, in eine Situation, wo wir zunehmend als Gesellschaft uns die Frage stellen müssen, was sind uns Informationen überhaupt wert? Und wie bezahle ich damit? Bezahle ich damit meine Aufmerksamkeit oder bezahle ich tatsächlich auch mit Geld? Und Journalismus und die Art und Weise, wie wir als westliche Gesellschaft an Werten, keine Ahnung, wie Freiheit und dergleichen festhalten, die ist ohne Journalismus und ohne die Finanzierung von Journalismus nicht denkbar. Und da ist es für mich immer ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, allen nochmal aufzuzeigen, ja klar, KI spuckt ja momentan alle möglichen Informationen aus, es gibt Content ohne Ende im Netz, aber stell dir immer die Frage, wie bezahlst du eigentlich dafür? Ist da die Bezahlung, passiert sie in der Form, dass die Inhalte die Inhaltehersteller das auch künftig noch leisten können? Oder ist es eigentlich etwas, was dazu führen wird, dass sich das Ganze komplett selbst auffrisst und eigentlich dem Untergang geweiht ist. Und genau, das ist, glaube ich, in unserer Welt, wo wir irgendwie jede Sekunde uns irgendwelche Formen von Medien reinziehen, ganz elementar sich irgendwie vor Augen zu führen. Wer zahlt eigentlich für den ganzen Schissel, den wir hier sehen und den wir hier konsumieren?
Schönes Schlusswort. Würde ich so unterschreiben.
Sehr gut.
Wir haben ja noch, bevor wir dich in allen Ehren entlassen, haben wir noch die drei Abschlussfragen.
Genau. Frage Nummer 1. Wie nutzt du denn aktuell KI in deinem Arbeitsalltag? Oder auch privat?
Ja, privat. Genau, privat. Also Google Gemini tatsächlich privat in allererster Linie, um irgendwelche Alltagsfragen zu klären. Irgendwie ein Foto machen von irgendwas, was kaputt ist und fragen, wie kriege ich es selber repariert oder muss ich es neu kaufen? Natürlich neu kaufen. Nee, oft sind es ja gute Hinweise. Und Claude von Anthropic nutze ich tatsächlich tagtäglich in meiner Arbeit zum Gegenlesen meiner Texte. Also ganz wichtig, nicht zum Schreiben meiner Texte. Das ist etwas, was ich als Journalist so nicht machen lasse, sondern ich schreibe selber, aber habe natürlich über Claude die Möglichkeit, Also A, ganz banal, Rechtschreibung, Grammatik und keine Ahnung, Stilfragen darüber in den Griff zu bekommen. Sprich, als würde ich eigentlich sozusagen das in die Redigatur geben in der Redaktion, aber nun bin ich ein 2,5-Mann-Unternehmen und dementsprechend freue ich mich, dass jetzt Kollege Claude am Start ist. Und ganz wesentlich aber auch eben dann Frage, ist das inhaltlich so richtig oder eigentlich übers Ziel hinausgeschossen? Und da kannst du natürlich dann über verschiedene Vorgaben sehr, sehr klar definieren, wie sich Claude verhalten soll. Und das ist echt hilfreich, weil dann sind wir ein Newsletter-Angebot, was tages- und wochenaktuell berichtet und oft eben sozusagen über Dinge berichtet, die auch relativ heikel sind. Das heißt, bei uns kommen auch juristische Fragen zum Tragen. Ne? Also Google, TikTok und so, die lesen uns alle. Und dann wollen wir halt eben auch nicht sozusagen da Dinge schreiben, die uns danach juristisch vorzuwerfen sind. Und da hilft eben Claude dann teilweise Dinge einzuordnen oder Formulierungen in ihrer sozusagen in der Art und Weise, wie spitz sie formuliert sind, juristisch sauber aufzubereiten. So. Und das ist tatsächlich super, super hilfreich. Genau, dafür nutze ich Claude eigentlich tatsächlich jeden Tag. Und dann gibt es natürlich über Claude verschiedenste Möglichkeiten, sich Informationen selber aufzubereiten, nämlich aus dieser Vielzahl an Hunderten von Quellen, die wir nutzen, um unseren Newsletter zu schreiben, kann Claude dir sehr, sehr gut Überblicke basteln, welche Themen man vielleicht in den letzten Monaten ein bisschen wenig in den Blick genommen hat, die so vielleicht, wo man so einen blinden Fleck hatte in der Berichterstattung und es sich vielleicht lohnen würde, da mal stärker reinzugehen.
Cool, spannend. Wir haben auch gerade, ich finde Claude gerade sowieso sehr effektiv. Wir haben auch die ganze Agentur bei uns, benutzen Langdocs, im Endeffekt ein KI-Betriebssystem, wo die Teams Zugang haben auf alle Modelle und wir haben jetzt letzte Woche das auch komplett auf Claude umgestellt. Opus 4.5, weil ich ähnlich wie du gerade auch das Gefühl habe, dass es sehr, sehr gut funktioniert und vor allem auch in diesen Recherchethemen sehr stark ist. Cool. Zweite Frage.
Was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann ein KI-Creator sein? Nein, Spaß. Aber kann ein Creator sein, kann eine Markenkampagne sein, kann ein Meme sein, whatever it might be.
Ja, ich habe, ihr habt ja dankenswerterweise diese Frage vorab an mich rübergeschickt und ich habe drüber nachgedacht, was es wohl sein könnte. Und ich glaube, es ist, geil, aber eben gar nicht funny. Und zwar geil, weil mir ist eigentlich eher, sind direkt diese Videoaufnahmen rund um die Proteste in Minnesota eingefallen, wo eben Leute ihre Kamera rausholen und die ICE-Agenten dort filmen bei ihrem Tun und bei ihren Übergriffen und das dokumentieren und das in die sozialen Medien geben und damit eben Menschen eine Stimme und Gehör geben, die sonst nicht gesehen würden. Und das hat mich eigentlich an die Sternstunden von Social Media erinnert. Keine Ahnung, wo wir auf Twitter lange Zeit, also lang lebe Twitter, verbrenne, wo wir gerade auf Twitter natürlich ganz, ganz früh erlebt haben, wie dort marginalisierten Stimmen auf einmal einem Raum gegeben werden konnte, die vorher so von bornierten Feuilleton-Journalisten nicht wahrgenommen wurden. Und das haben wir jetzt eigentlich mit diesen Protesten in Minnesota wieder erlebt, wo ganz, ganz viele Videos dann auf TikTok, Insta und so weiter hochgeladen wurden, die gezeigt haben, was dort eigentlich abgeht und dementsprechend ein Stück Annäherung oder eine Annäherung an die Wahrheit stattfinden konnte und nicht nur Lügen und Propaganda sozusagen dann verbreitet wurden.
Ja, schön. Ich musste gerade kurz an. Sorry, ich habe ein bisschen geträumt. Ich habe letztens ein Meme gesehen, was es so gut zusammenfasst. Ich weiß, ich habe dir die Frage gestellt und nicht mir, aber daran musste ich gerade denken. Und zwar stand da drauf: It seems to be that the safest place to be on earth right now is in the Epstein Files. Mhm. Und ich war so, ja, touché, seems to be the truth. Da muss ich gerade dran denken, das verlinke ich auch in den Shownotes. Okay, und jetzt die letzte Frage. Wer soll nach dir, jetzt sitzt du natürlich nicht hier live auf dem Berliner grauen Stuhl, aber wer soll nach dir auf diesem Berliner Tisch stehen, wo da gerade der Computer drauf steht, oder auf dem Stuhl sitzen?
Ja, ich glaube, ich würde für Katharina Nockun votieren. Die ist ziemlich aktiv in den sozialen Medien und kümmert sich um dieses ganze Thema Verschwörungsideologien und hat da unfassbar viel Ahnung, weiß, warum Onkel Werner die ganze Zeit in der WhatsApp-Gruppe so Mist schreibt und wie man dem begegnet und wieder einfängt bei der Familienfeier und dafür Sorge trägt, dass er vielleicht wieder ein Teil dieser Welt wird. Und genau, die hat ist Politologin, ist Autorin, wahnsinnig viel mit Workshops und Vorträgen beschäftigt und hat gerade zu diesem ganzen Thema Verschwörungsideologien einen riesen Schatz, den sie gerne teilt und ist ein super spannender Kopf.
Geil, cool. Das ist ein cooles Thema.
Das Thema hatten wir auch noch nicht so im Detail.
Nee, eben.
Ja.
Okay. Super,
danke.
Hey, tausend Dank dir. Das hat Spaß gemacht.
Gern.
Und wir machen in 5 Jahren dann nochmal ein Wrap-up und gucken, wie es mit den KI-Influencern aussieht. Nee, wirklich, ich weiß alles, ne? Also auch nochmal Thema Politik, was passiert da? Das ist einfach crazy times right now. It's really crazy.
Ja, mal gucken, ob wir uns dann unterhalten oder ob wir eigentlich dann irgendwo chillen.
Nur Agents, ja, genau.
Unsere Agenten oder Agentin.
Cool. Alles klar.
Danke,
gute Zeit.
Martin. Liebe Grüße.
Vielen Dank für die Einladung. Genau. Macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
Bis dahin. Ciao.
Und ich stelle euch wie immer in der Werbepause einen Hund aus dem Berliner Tierheim vor. Heute stelle ich euch Charlie vor und der passt so gut zu Charles und Charlotte. Charlie wäre gerne ein Einzelprinz, denn Charlie hasst Männer, ja? Wen wundert's? Nee, Spaß. Er würde gerne in ländliches Gebiet und natürlich gerne als Einzelprinz zu einer Frau. Ganz, ganz süß, ganz kleiner, wirklich so ein Wuschel, so ein Schoßhund. Ihr findet ihn wie immer auf der Seite vom Berliner Tierheim.
Vielen Dank fürs Zuhören. Der Aufruf von Paulina im Intro, den meinen wir ernst. Deswegen schickt uns bitte euer Feedback. Ersten Teil, wollt ihr den drin haben? Ja oder nein? Das würde mich brennend interessieren. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, ihr kennt das Game, dann teilt den doch bitte. Das würde uns auch riesig freuen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank fürs Zuhören und liebe Grüße aus Berlin. Ciao.
Social Media, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Media immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Media dabei. Der, die, das, oh, so schnell. Social Media immer aktuell.